Lieber Herr Professor Jelinek, früher gab es so das klassische Vorurteil, wenn du alt bist, dann machst du Urlaub in Deutschland und trinkst dann ein Kännchen Kaffee an der Mosel. Heute sagen mir die Veranstalter, die Gruppe der reiselustigen Senioren, die steigt sprunghaft an. Und was dazu kommt, je exotischer, desto doller. Entwickelt sich da aus Sicht der Reisemedizin vielleicht ein richtiges Problem?
Problem würde ich nicht sagen. Es ist tatsächlich so, dass der Anteil der älteren Reisenden, der Senioren, wenn sie so wollen, zunimmt. Und das geht auch sehr gut. Früher hat man immer gesagt, dass man da vorsichtig sein muss, zurückhaltend sein muss, bei chronischen Krankheiten nicht reisen soll und so. Und die Zeiten sind vorbei. Wir haben viel bessere Medizin und auch viel bessere Vorsorge. Das heißt, auch reisenden älteren Menschen mit Vorerkrankungen kann geholfen werden. Und tatsächlich zeigen Studien sogar, dass es einem besser geht, wenn man gereist ist. Das kennen wir alle ja, ne? Man ist dann einfach besser von der Stimmung, es tut einem gut. Und viele Studien zeigen, dass zum Beispiel der Diabetes und der Blutdruck auch besser werden durch sowas. Also warum soll man das nicht wahrnehmen? Man muss halt nur vorher sich informieren und auch ein bisschen Zeit einplanen vor der Reise, um das zu machen.
Und es ist ja gerade so, dass Fernreisen oder gerade Studienreisen, die sind selbst für gesunde, körperlich fitte, junge Menschen durchaus anstrengend. Und gerade wenn man jetzt in Gruppen unterwegs ist, dann möchten ja auch viele Ältere mitmachen. Die wollen sich nicht anmerken lassen, dass sie da etwas überfordert sind, weil sie der Gruppe nicht zur Last fallen wollen.
Naja, man sollte natürlich immer in jedem Alter und bei jeder Aktivität bedenken, was man selber in der Lage ist zu leisten. Also immer angepasst reisen. Soll ja am Ende des Tages doch auch Spaß machen und irgendwie entspannen und nicht einen überfordern. Also das ist bei der Planung natürlich irgendwie zu berücksichtigen, dass man sich anschaut, was macht die Reise aus, was sind mögliche Anforderungen oder auch Überforderungen und die sollte man dann auch rausnehmen. Ne? Also mit 70 kann ich halt nun mal nicht mehr dasselbe machen wie mit 20. Das gilt für Berlin genauso wie für Thailand.
Dann gibt es natürlich auch ältere Menschen, die sind fit wie ein Turnschuh und laufen den anderen in der Wanderung weit voraus weg. Aber es gibt halt objektive Werte an Krankheitsbildern im Alter. Sie haben es eben schon ganz kurz im Nebensatz erwähnt. Zwei Stichworte: Diabetes und Bluthochdruck. Das, was die meisten umtreibt, die halt älter werden.
Ja, das sind zwei typische Alterserscheinungen. Nicht nur im Alter, aber da treten sie halt häufiger auf, bei denen man halt eine Dauermedikation bekommt, also Tabletten oder Spritzen nimmt, die regelmäßig gegeben werden müssen. Und natürlich verändert sich der Bedarf auf der Reise. Zum Beispiel sinkt der Blutdruck, wenn es heiß ist, weil der Körper vom Kreislauf sich anpasst. Und auch der Zuckerbedarf kann steigen, wenn man unterwegs ist, weil man mehr tut. Und das muss dann natürlich entsprechend angepasst werden. Das heißt, gerade hier ist es wichtig, sich vorher zu informieren, mit den Ärzten zu reden, die einen da betreuen und die Medikation, die Vorsorge für die Reise anzupassen, damit es keine Pannen gibt.
Also man muss das ganz klar sagen, viel hilft nicht unbedingt viel. Also nicht gerade, wenn man Bluthochdruck hat, dass man denkt, okay, jetzt strenge ich mich besonders an, also muss ich noch mehr Tabletten nehmen, damit ich keinen Herzinfarkt bekomme und genau das Gegenteil erreiche ich dann damit.
Die häufigsten Probleme, die wir sehen bei Bluthochdruckpatienten und im Übrigen auch bei Diabetikern auf der Reise, ist die Überdosierung tatsächlich, ja, dass die eben zu viel nehmen oder auch nur stur ihre Dosis weiternehmen, die sie in Deutschland gewohnt sind und dann dem Klima angepasst eben sich eigentlich überdosieren und dann geht der Blutdruck zu tief oder der Zucker geht zu tief und dann fällt man halt um. Und dann tut man sich weh, wenn man umfällt und das ist einfach unnötig. Also muss man entsprechend vorher drüber nachdenken, was mache ich da, wie sieht das aus und dann entsprechend anpassen.
Und das sollte man am besten mit seinem Arzt besprechen. Der hat da bestimmte Werte, wie man das dann anpasst. Oder ist das eher nach Gefühligkeit? Denn das wäre so meine nächste Frage. Woran merke ich denn, wenn ich unterwegs bin, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist?
Also mit dem Arzt zu reden, der einen betreut, ist ganz bestimmt nicht verkehrt. Optimalerweise kennt er sich auch so ein bisschen mit der Reisemedizin aus. Sonst sollte man vielleicht noch einen Reisemediziner auch zu Rate ziehen. Dann ist das so ein bisschen ein Dialog oder ein Trialog. Und dann ist es natürlich, klar kennt man seinen eigenen Körper auch. Man weiß ja, wie man sich normalerweise fühlt. Und wenn dann was nicht stimmt auf der Reise, dann sollte halt der Gedanke auch dahin gehen, dass es vielleicht die Medikamente sind, die man nimmt und dass man da ein bisschen bremsen muss. Eben nicht mehr nehmen, sondern im Zweifel eher ein bisschen weniger dann.
Und wenn es irgendwie im Kopf pocht oder Herzrasen ist, Nitrospray immer griffbereit haben?
Naja, wenn Beschwerden auftreten, die unklar sind und die potenziell auf was Bedrohliches hinweisen, dann sollte man schon auch vor Ort einen Arzt aufsuchen, natürlich. Ne? Also das ist ja.
Was ja in manchen Ländern etwas schwierig ist. Wenn ich jetzt in Bali unterwegs bin, in Sri Lanka, da ist das mit dem Arzt ein bisschen kompliziert.
Naja, also auf Bali, in Denpasar zum Beispiel, gibt es mittlerweile sehr gute Privatkliniken. Die Welt hat sich da auch verändert. Ne? Also viele Länder, die vor 20 Jahren wirklich noch eine ganz rudimentäre Versorgung hatten, haben jetzt tatsächlich ziemlich gute, zumindest private Kliniken. Aber es kann schwierig sein, je nachdem, wo sie gerade feststecken, ja. Dann muss man halt das Beste aus der Situation machen, selber. Aber im Zweifel ist es wirklich, wenn es bedrohlich wird, immer auch gut, dann vor Ort nochmal jemanden zur Rate zu ziehen.
Gut, kleine Hiobsbotschaft aus der Giftküche, der Wirkstoff HTC, also den vollen Namen, den kann ich mir nicht merken, wahrscheinlich können Sie den ganz toll aussprechen, ich kann es nicht, der ist in Verdacht geraten, den weißen Hautkrebs zu befördern. Jetzt habe ich mal in der gelben Liste nachgeschaut, HTC ist in fast 1000 Medikamenten enthalten gegen Bluthochdruck.
Das ist Hydrochlorothiazid, ja.
Super.
Das ist ein uralter klassischer Blutdrucksenker, ein Mittel, das ausschwemmt, also das Flüssigkeit aus dem Blut, aus dem Körper raustreibt und deswegen den Blutdruck senkt. Mit dem Mittel sind wir bei Reisenden sowieso nicht so wahnsinnig glücklich, weil ja der Verlust von Flüssigkeit bei Ländern, wo es heiß ist oder bei Aktivitäten, wo sie schwitzen, nicht unbedingt so geschickt ist. Deswegen sind wir hier sowieso ganz froh, wenn das umgestellt wird auf ein anderes Medikament.
Gibt es denn genügend Medikamente? Wir sind 1000 haben es enthalten. Und so viel mehr gibt es doch wahrscheinlich gar nicht gegen Bluthochdruck.
Es gibt eine Fülle von Blutdrucksenkern. Das ist ein riesiger Anteil am Pharmamarkt. Also es gibt auch reichlich und noch mehr Medikamente ohne Hydrochlorothiazid. Das ist kein Problem. Da kann man immer was anderes finden. Und vielleicht ist die Reise dann auch ein guter Anlass, das mal umzustellen.
Sie haben jetzt gerade diese Dehydrierung angesprochen, die dieses Medikament befördert. Aber nur auf HTC nochmal zurückzukommen. Heißt das jetzt, wenn ich ein Mittel nehme, ganz klassische Mittel, die das enthalten, muss ich mich noch mehr vorsehen vor der Sonne?
Naja, der Verdacht mit dem Einfluss auf die Melanozyten ist ja zunächst mal nur ein Verdacht. Ne? Also es ist noch nicht so, dass das bewiesen wäre. Aber grundsätzlich gibt es durchaus Medikamente, die Sonnenempfindlichkeit steigern. Zum Teil so, dass man allergisch wird auf Sonnenlicht sogar, was natürlich sehr unangenehm werden kann, in Bali zum Beispiel. Und da sollte man schon, wenn man Medikamente nimmt, schauen, dass man das mit dem UV-Licht nicht übertreibt. Also guten Sonnenschutz ist ja eh vernünftig, sollte man dann noch ernster nehmen, ja.
Kommen wir nochmal zu den Langstreckenflügen, die ja einhergehen mit vielen exotischen Zielen. Die Gefahr der Thrombose. Es wird ja immer unbequemer an Bord, man sitzt immer enger zusammen. Also selbst bei gesunden Menschen ist das nicht besonders gesund. Reichen da eigentlich noch Thrombosestrümpfe oder sollte man sich für diese kurzfristige Belastung vor Abflug lieber noch eine Spritze setzen?
Das hängt vom Menschen ab, vom Reisenden. Also es ist ja tatsächlich ein Risiko durch das Stillsitzen. Also wir nennen das Immobilisationsthrombose, weil halt einfach dieses Abknicken der Beine und Stillsitzen das Hauptrisiko darstellt, vor allem bei so langen Menschen, wie sie einer sind, da die einfach wenig Platz haben. Da kann man durch die Strümpfe ganz viel rausholen, weil die Strümpfe die oberflächlichen Gefäße zusammendrängen und dadurch das Stromgebiet verkleinern, dann wird der Stromfluss halt schneller. Das ist ganz einfach. Die Strümpfe sind auch nicht unangenehm, überhaupt nicht. Die Füße bleiben schlank durch den langen Flug. Also hat viele Vorteile und damit kann man ganz vielen Leuten das Risiko massiv rausnehmen. Tabletten oder Spritzen zur Blutverdünnung geben wir nur bei Reisenden, die wirklich ein sehr hohes Risiko haben. Das ist die Minderheit. Zum Beispiel Menschen, die schon mal eine Thrombose hatten oder ähnliche Risikofaktoren. Sonst ist es nicht unbedingt notwendig.
Schön. Bleiben wir beim Langstreckenflug, aber gehen jetzt auf der Lebenslinie ganz in die andere Richtung, nämlich für Menschen, die gerade erst kurz auf der Welt sind, Kleinstkinder, Babys, das Reisen mit Kleinstkindern. Wer hat das noch nicht erlebt, dass so ein kleiner Wurm den ganzen Nachtflug überschreit und dann fragt man sich, muss das sein? Ist das nicht nur total egoistisch von den Eltern, ihr Kind solchen Strapazen auszusetzen? Von den Mitreisenden reden wir jetzt mal gar nicht.
Naja, manchmal muss man halt auch reisen, ne? Dann lässt sich es nicht vermeiden. Also in meiner Erfahrung ist es so, dass wirklich kleinste Kinder oft sehr gut reisen, weil die einfach noch viel schlafen und nur ein paar Grundbedürfnisse haben, die auch im Flugzeug gut gestillt werden können. Schwierig sind halt so ein bisschen Ältere, die einfach einen hohen Bewegungsdrang haben. So mit 1,5, 2 Jahren, die wollen natürlich nicht stundenlang stillsitzen. Und für die wird es dann wirklich anstrengend, auch quälend. Ich denke, manchmal kommt man halt nicht anders von A nach B, da muss man das in Kauf nehmen. Aber es gibt sicherlich angenehmere Arten des Reisens, auch für die Familie.
Nun reden wir ja auch nicht über jetzt beruflich bedingte Reisen, wo man sagt, wir können nicht anders, sondern es geht um Lustreisen, um, sagen wir, das quasi kleine Sabbatical für die Familie. Und das Interessante ist, wir haben also Reisebüros berichtet, dass es Kunden gibt, die wegen dieser Elternzeit, also dieser einzigen Möglichkeit, jetzt mal mit dem Neugeborenen lange Zeit zu verbringen, schon wegen der Frühbucherrabatte eine Reise buchen, wo das Kind noch gar nicht geboren ist.
Ich habe dazu keine Zahlen, aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus vorkommt. Das wissen die Reisebüros besser, ja. Ist ja auch planbar ein Stück weit heutzutage. Wir sehen das hier in der Beratung relativ viel. Also wir haben relativ viele junge Paare, die gerade Eltern geworden sind und dann eben tatsächlich zum Teil auch einen längeren Aufenthalt, eine längere Reise planen. Man kann natürlich argumentieren, dass für das Kind durch die Reise einiges mehr an Risiken zusammenkommt, zum Beispiel durch Hygieneprobleme, durch mückenübertragene Krankheiten, einiges an unangenehmen Situationen kommt, wie eben im Flugzeug, im Bus und so weiter. Das sind Stressfaktoren. Auf der anderen Seite ist die Familie halt auch sehr lang, sehr intensiv zusammen. Das ist auch gut. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also ich denke nicht, dass man es grundsätzlich was dagegen haben muss. Aber es ist definitiv eine Reise, die man gut planen sollte. Medizinisch genauso wie aus anderen Aspekten, also Reiseroute und so weiter. Und es gibt viele Dinge, die sollte man dann nicht machen. Zum Beispiel größere Höhen aufsuchen oder in der prallen Sonne unterwegs sein oder halt das Kind von Mücken völlig zerstechen lassen und so weiter. Man muss halt einfach mehr aufpassen.
Ich glaube, das ist sogar ein No-Go, ne? Man sollte kleinen Kindern auf keinen Fall großen Höhen aussetzen.
In der Tat, ja. Also über die Richtwerke schwanken ein bisschen, aber die Internationale Gesellschaft für Bergmedizin sagt an und für sich, dass kleine Kinder, wirklich kleine Kinder, über 2500 Meter nicht gebracht werden sollten, weil die sich nicht gut anpassen können an die Höhe.
Und was ist mit den Mücken? Also gut, man kann sich von morgens bis abends das kleine Würmchen mit Autan einschmieren.
Na, viel anderes bleibt einem nicht übrig. Ich würde jetzt nicht unbedingt Autan, nachdem Sie den Markennamen schon genannt haben, erwähnen.
Damit Sie den anderen Namen wieder nicht merken, was da drin ist, dieses chemische Zeug.
Aber es ist tatsächlich, gibt es effektiv, gerade für Reisen effektivere Mittel, die teilweise für kleine Kinder gar nicht zugelassen sind. Also es steht dick auf der Schachtel, nicht nehmen bei kleinen Kindern, weil es keine Studien gibt mit Babys, macht ja keiner gern. Auf der anderen Seite ist aber genau dieses chemische Zeug das Effektivste. Und dann sind sie in der Zwickmühle, dass sie, wenn sie ihr Kind schon in ein Gebiet mitnehmen, wo die Mücken wirklich Krankheiten übertragen, Malaria, Dengue und so weiter, sollen sie das ja auch gut schützen. Und dazu gehört dann schon auch der effektivste Mückenschutz, also in der Tat das chemische Zeug. Ja.
Stichwort Ernährung. Man kann ja schlechten Monatsvorrat Brei mitnehmen.
Ja, das wird meistens schwierig werden. Man kann natürlich Länder aussuchen, wo es das gibt. Es gibt ja durchaus Supermärkte in Thailand. Kann man auch Brei kaufen, überhaupt kein Problem. Oder in Namibia oder in Brasilien.
Also ja, alles von Nestle beliefert wird, kriegt man so denselben Brei dort.
Hat nur einen anderen Namen potenziell, genau. Man muss ja jetzt nicht in den hinteren Tschad fahren zum Beispiel, ja, um sich wirklich dann vom Straßenmarkt kaufen zu müssen. Also das meine ich mit Planung, ne? Planung der Reise, da gehört auch zu, dass ich mir überlege, was braucht mein Kind zu essen und kriege ich das vor Ort.
Wie ist es mit der medizinischen Versorgung? Wir haben es ja eben schon angesprochen, sie wird immer besser für uns Erwachsene. Aber wie ist das bei Kindern, bei Kleinstkindern, wo vielleicht die Sprachbarriere ja nur doch viel größer noch ist, wenn es um drei Ecken läuft?
Das hängt auch wieder sehr stark vom Land ab. Die Kinderheilkunde ist in vielen Ländern sehr stark unterbesetzt, weil es einfach wenig Spezialisten gibt vor Ort, die sich auf sehr, sehr viele Patienten konzentrieren müssen dann. Das kann ein Problem sein. Sicherlich in der modernen Entwicklung der Medizin in vielen Ländern haben wir ja so eine gewisse Variante in den Privatkliniken, die halt elektive Geschichten für Erwachsene machen, also Knieoperationen und so weiter, mit denen sich Geld verdienen lässt. Da gehört die Kinderheilkunde nicht dazu. Das heißt, die haben solche Abteilungen nicht notwendigerweise. Auch da kann man sich überlegen, schaue ich halt mal vorher, wenn ich mein Reiseland mir überlegt habe, ob es da eine Möglichkeit gibt, wo ich im Notfall hingehen könnte. Und dann habe ich eine Adresse und weiß vielleicht ein bisschen besser Bescheid.
Ja, das Reisen mit Kindern auf der Fernstrecke, das Zusammensein der Familie. Ich bin ja zwar der Meinung, dass man an der Ostsee genauso zusammen sein kann, aber das ist wahrscheinlich eine individuelle Entscheidung, die wir auch nicht hier zu kommentieren haben. Ich darf mich herzlich bedanken fürs Gespräch.
Sehr gerne, war mir ein Vergnügen.